Ja, 7 Uhr, wunderschönen guten Abend. Die Hütte ist voll. Hier vorne sind, glaube ich, nur 1, 2 Plätze frei. Der Rest muss leider stehen heute Abend. Ja, Resonanz war sehr groß, das freut uns natürlich sehr. Im Namen der Innovation B und den unterstützenden Firmen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen möchte ich Sie heute Abend recht herzlich hier begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt natürlich heute unserem Referenten, der für die heutige Innovationsnacht direkt zu uns gekommen ist und auch ein paar sehr interessante Exponate dabei hat, wie man da vorne sehen kann, Spinnen und so weiter. Ja, der Professor Scheibe wird sich gleich selber mal vorstellen, nur so viel vorneweg. Er ist Universitätsprofessor für Biomaterialien an der Fakultät für Ingenieurswissenschaften an der Uni Bayreuth. Das musste ich jetzt ablesen, das war mir zu lang auswendig zu lernen. Herzlich willkommen. Natürlich begrüße ich auch alle Vertreter der Firmen, die in der Initiative dabei sind. Die werde ich aber heute nicht extra erwähnen, aber auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker Bader, ich bin Innovationsmanager im Bereich IT der Rolls-Royce Power Systems, besser MTU Friedrichshafen. Und die Rolls-Royce Power Systems ist natürlich auch ein Partner der Innovation B und deswegen habe ich die Ehre, Sie heute Abend durch den Abend führen zu dürfen. Erlauben Sie mir ein paar Worte vorneweg, bevor wir mit dem Vortrag beginnen. Es freut mich sehr, dass diese 19. Innovationsnacht mit über 160 Anmeldungen sehr großen Anklang gefunden hat. Wir scheinen das mit dem Thema Bionic wohl den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Aber das Thema Bionic ist nicht neu für unsere Region. Also es laufen hier auch einige Aktivitäten, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, als Sie reingekommen sind, auf der linken Seite von mir aus, auf der rechten Seite von Ihnen aus. Der Stand der Wissensworkshop und auch den Schulen, die hier örtlich ganz schön viel auf die Beine stellen in dem Thema. Und nicht zuletzt die Aktivitäten der Stadt Friedrichshafen mit dem Bionic-Lehrpfad. Genau. Vielen Dank auch an die Kollegen, die natürlich auch den Herrn Professor Scheibel, die heute Abend mal das Thema Bionic begreifbar machen. Vorne kann man einige Exponate auch bei der Wissenswerkstatt sehen, mal in die Hand nehmen, mal ausprobieren. Wird sicherlich interessant werden. Können Sie nachher nach dem Vortrag gerne nochmal vorgehen. Zurück zu unserem heutigen Vortrag unter dem Titel Bionic, Inspiration aus der Natur, wird uns Professor Scheibel einige interessante Aspekte an der Schnittstelle zwischen Biologie und Technik aufzeigen. Die bekanntesten Beispiele hierfür sind natürlich der Klettverschluss, den jeder kennt, oder den Lotusblüteneffekt, also den Lotus-Effekt, den man auch von mehreren Materialien schon kennt, wo das Wasser einfach so abperlen kann. Aber Bionic ist mehr und ich möchte jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Lassen Sie uns mit heute Abend von den innovativen Ansätzen aus dem Ideenpool Natur inspirieren. Herzlich willkommen, Herr Professor Scheibel, Ihre Bühne.
Ja, vielen herzlichen Dank. Von mir auch ein herzliches Grüß Gott, so sagt man in Bayern, oder guten Abend. Ich möchte Sie heute ein bisschen entführen in die Welt der Bionik. Können Sie mir mein erstes Bild schon mal an die Wand werfen? Wir werden heute einige Beispiele kennenlernen. Am Anfang ein bisschen was Sie schon vom Hörensagen kennen. Da möchte ich Ihnen vielleicht ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Komme ich dann auch gleich noch drauf, dass dieses Kapieren, wie Bionik funktioniert, ganz, ganz wichtig ist. Und wir werden auch zum Beispiel hier den Mitarbeiter von mir kennenlernen, der vielleicht ein paar Sachen falsch macht. Ich habe dafür andere Mitarbeiterinnen, das sind hauptsächlich Damen, mitgebracht. Hier Miss Moneypenny, ganz aktuell. Ich konnte sie von der Promotion-Tour abwerben, um hier mitzukommen. Und das hier ist Ellie. Zu den beiden werde ich später noch was sagen. Vielleicht ein, zwei Worte zu meiner Person. Ich bin gebürtiger Regensburger. Ich habe in Regensburg Biochemie studiert, habe mich dann Richtung USA aufgemacht, um da einige Jahre in Chicago zu arbeiten. Und da hat mein Interesse für Materialien angefangen und diese Materialien begeistern mich seitdem. Das hat so weit geführt, dass ich als Naturwissenschaftler bei den Ingenieuren gelandet bin, Und das war am Anfang, sage ich mal, sehr exotisch und spannend, aber ich glaube, mittlerweile sind auch meine Ingenieurskollegen ganz zufrieden mit der Zusammenarbeit. Und das möchte ich Ihnen heute so ein bisschen vermitteln, diese Verknüpfung aus der Natur, der Biologie, der Materialien aus der Natur und dem, was wir vielleicht technisch damit anfangen können. Da habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, um das dann zu vertiefen. Also nochmal herzlich willkommen, Bionik, Inspirationen aus der Natur, und ich möchte gleich mal mit einem Bilderrätsel starten. Wer von Ihnen hat schon mal ein Nilpferd gesehen, das einen Sonnenbrand hat? Bitte mal die Hand heben. Ich sehe keine Hände. Es erstaunt auch nicht, denn in der Tat, Nilpferde haben keinen Sonnenbrand, obwohl die ja manchmal in der prallen Sonne liegen. Liegt ganz einfach daran, die Nilpferde sondern einen Schweiß ab, in dem UV-absorbierende Substanzen enthalten sind. Und die sind biologisch abbaubar. Wenn Sie sich jetzt moderne kosmetische Hautpflegeprodukte ansehen, dann haben wir da mittlerweile Lichtschutzfaktoren 12, 18, 20 bis zu 50. Und diese Lichtschutzfaktoren erzielt man nur künstlich mittels Nanotechnologie. Das sind Nanopartikel, die auf die Haut gebracht werden, die das Licht streuen, absorbieren und auch wieder reflektieren. Und damit kommt dieser Lichtschutzfaktor zustande. Aber das muss natürlich wieder abgewaschen werden und kommt ins Trinkwasser. Und dann kommen ganze Folgekaskaden, was mit diesen Nanomaterialien alles passieren könnte. Will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte eigentlich das nur als den ersten Teaser nutzen, um zu sagen, die Natur macht es eigentlich viel, viel einfacher vor. Und das Material ist immer komplett recycelbar. Und ich glaube, dieses Recycling, das ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Und deswegen möchte ich Ihnen nachher ein paar Beispiele mit naturinspirierten Materialien zeigen, die recycelbar sind und die möglicherweise moderne Kunststoffe, Plastik ersetzen können. Aber zunächst mal vielleicht eine kleine Begriffsdefinition. Was ist eigentlich Bionik? Bionik ist eigentlich ein Kunstwort. Das ist entstanden aus den beiden Begriffen Biologie und Technik. Es ist keine Wissenschaft, sondern es ist ein Ansatz, der eigentlich ursprünglich aus der Ingenieurwissenschaft kam und mit dem die Ingenieurwissenschaftler versucht haben, sich erprobte Materialien oder Funktionen oder Verarbeitungsprozesse aus der Natur als Hilfe zu nehmen, als Anleihe, um daraus etwas Besseres herzustellen. Und das kann jetzt wirklich von Materialien über Verarbeitungsprozesse sogar bis zu Strategien gehen, wenn man zum Beispiel an einen Termitenbau denkt, wie da die Koordination abläuft. Also es gibt auch Strategiebionik sozusagen. Das möchte ich heute aber so ein bisschen an den Rand legen. Ich möchte Ihnen heute Materialien näher bringen und was man mit Materialien anfangen kann. Und Sie werden hinten an dem Stand auch einige der Beispiele sehen. Ein ganz bekanntes Beispiel aus der Bionik ist die Haifischhaut. Früher dachte man, Fische haben relativ glatte Oberflächen, um möglichst wenig Reibung im Wasser zu haben. Man hat festgestellt, das stimmt so nicht, denn besonders die Haut von solchen Haien zeigt eine geriffelte Struktur. Und man hat das Ganze dann auch simulieren können, dass die Turbulenzen, die auf solchen strukturierten Oberflächen entstehen, sehr viel niedriger sind als auf glatten Oberflächen. Und das führt dazu, dass dieser Hai eine enorme Energiereduktion erfährt. Das heißt, der Hai braucht mit dieser Haut ca. 6% weniger Energie, als er sie mit einer glatten Haut brauchen würde. Und dadurch hat er eben einen niedrigeren Widerstand und kann lang durchs Wasser gleiten, und Haie gelten mit als die ausdauerndsten Schwimmer auf der Erde. Und das, wenn man mal verstanden hat, kann man umsetzen in ein Produkt. Hier ein amerikanischer Hersteller, der solche Schwimmanzüge macht. Die haben das erste Mal im Jahr 2008 groß Furore gemacht, als die Weltrekorde bei der Schwimmweltmeisterschaft gepurzelt sind und auch die Herren sich plötzlich in solche Ganzkörperanzüge gesteckt haben. Warum? Diese Anzüge sind nach dem Vorbild des Hais mit solchen Riblets, mit solchen Strukturen versehen und damit ist der Strömungswiderstand etwas niedriger. Das geht übrigens auch an Luft. Es gab Versuche von 3M, die haben solche Riblet-Folien auf Flugzeuge aufgebracht, um den Strömungswiderstand zu erniedrigen. Natürlich haben diese ganzen Produkte auch immer leichte Nachteile. Zum Beispiel diese Riblet-Folie auf den Flugzeugen hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt, weil sie nicht besonders resistent sind. Das heißt, die müsste zu oft erneuert werden und die Kosten sind dann zu hoch. Das heißt, es rechnet sich noch nicht das, was man an Kerosin, an Treibstoff einspart, mit dem, was weniger, was die Folie dann in der Herstellung kostet. Ein weiteres Beispiel ist Ihnen gerade schon vom Herrn Bader vorgestellt worden, der Lotus-Effekt. Hier sehen Sie mal eine Lotus-Pflanze, die Blüte und das Blatt. Und Lotus ist im asiatischen Bereich das Symbol der Reinheit. Das hat also eine religiöse Bedeutung. Das heißt, wenn Sie diese Blätter anschauen, dann sind die eigentlich immer sauber. Die sind staubfrei. Und der Grund liegt darin, dass Schmutzpartikel, die sich auf der Oberfläche befinden, effizient abgewaschen werden können. Das Prinzip möchte ich Ihnen jetzt mal ganz kurz erläutern, denn ich halte das für relativ spannend und das muss man auch verstehen, wenn man dann Produkte entwickeln möchte. Hier haben wir eine glatte Oberfläche und Sie sehen hier mal exemplarisch 3 Schmutzpartikel. Und Sie sehen auch, dass diese eckigen Schmutzpartikel eine größere Oberfläche oder eine größere Kontaktfläche zur Oberfläche haben als der runde. Und jetzt haben wir hier einen Wassertropfen, der an dieser schiefen Ebene entlang rutscht. Dieser runde Schmutzpartikel, der hat die geringsten Haftkräfte, der wird vielleicht ein bisschen mittransportiert von diesen Wassertropfen, aber im Prinzip bleiben die Schmutzpartikel auf dieser Oberfläche haften. Wenn jetzt man eine Lotuspflanze genauer beobachtet, dann sieht man 2 Phänomene. Das erste Phänomen ist, dass die Oberfläche sehr hydrophob ist. Was heißt das? Sie ist wasserabweisend und dadurch kann der Wassertropfen sich nicht mehr flach auf die Oberfläche legen, so wie wir das hier sehen, sondern er macht einen runden Tropfen, der dann sehr leicht abrollen kann. Und das Zweite, und das ist wieder der Trick, den wir gerade beim Hai schon gesehen haben, Lotusoberflächen sind niemals glatt, sondern sie haben kleinste Strukturen. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Wir haben also hier eine Lotusoberfläche, die ist mikrostrukturiert, jetzt allerdings nicht mit Rillen, sondern mit Noppen. Und diese Noppen sind mit einem Wachs überzogen und dieses Wachs ist extrem wasserabweisend. Dadurch rollt der Wassertropfen jetzt über die Oberfläche und Sie sehen, durch diese Mikrostrukturierung werden jetzt die Kontaktflächen zwischen den Schmutzpartikeln und der Oberfläche so minimiert, dass der Wassertropfen beim Abrollen die Schmutzpartikel mitnehmen kann. Hier sieht man das Ganze mal animiert und so funktioniert der Lotus-Effekt. Es hat aber dann doch einige Zeit gedauert, bis man daraus ein Produkt gemacht hat. Und die Firma, die das umgesetzt hat, sitzt hier im Baden-Württembergischen. Das ist die Firma Sto aus Stühlingen. Die hat eine Wandfarbe nach diesem Prinzip entworfen. Die heißt Lotusan, ist seit Jahren auf dem Markt und verkauft sich auch ganz gut. Und Sie sehen hier das Prinzip bei Anschmutzen der Wand, die mit dieser Lotusan-Farbe gestrichen ist, werden Schmutzpartikel einfach mit dem abrollenden Wassertropfen mitgenommen. Das hat sogar schon in die Sendung mit der Maus geschafft, da haben sie eine ganze Garage damit angestrichen. Jetzt muss man aber das Prinzip verstehen und das habe ich am Anfang erwähnt, das ist sehr, sehr wichtig. Das Prinzip ist wasserabweisende Oberfläche und Struktur. Die Pflanze macht das natürlich mit Zellwand und Wachs. Der Nachteil von diesem System der Pflanze ist, man kann dieses Wachs sehr einfach mit dem Fingernagel abschaben. Das wäre jetzt natürlich bei so einer Wandfarbe kontraproduktiv. Das heißt, man kann jetzt nicht 1:1 dieses natürliche Vorbild übersetzen in ein technisches Produkt. Ich muss das Wissen nehmen, um daraus ein neues Produkt zu machen. Und in dem Fall ist es so, dass hier Silikonpartikel in die Farbe eingearbeitet worden sind, die die richtige Struktur haben und die richtige Hydrophobizität, also das entsprechende wasserabweisende Verhalten zeigen. Und selbst bei Abtrag der obersten Schichten wird quasi die nächste Schicht nachgeliefert und somit kann diese Wandfarbe mehr als 10 Jahre diesen schmutzabweisenden Effekt aufzeigen. Das geht natürlich nur, wenn es regnet oder wenn Sie die Wand mit Wasser abspritzen. Ein weiteres Phänomen, das Sie wahrscheinlich schon häufiger gehört haben, ist das ist der sogenannte Gecko-Effekt, das heißt das Prinzip, wie Geckos an der Wand kleben oder hier Miss Moneypenny, auch die kann sich ohne Probleme an glatten Strukturen anheften und das Prinzip liegt hier in den Strukturen der Zehen. Wir sind wieder in einer Mikrostrukturierung, wenn man nämlich diese Haare, die an diesen Zehen sich befinden, sich genauer ansieht, dann stellt man fest, diese Haare sind sehr, sehr klein. Das sind wieder Mikrohaare. Circa 500.000 Haare hat so ein Gecko pro Zeh. Wenn man jetzt noch genauer hinschaut, dann stellt man fest, diese Haare, die sind sogar noch feiner aufgedröselt. Das heißt, an den Enden dieser Mikrohaare befinden sich Nanostrukturen und jedes einzelne Mikrohaar hat circa 1000 von diesen nanostrukturierten Enden. Das heißt, diese Haare erzeugen eine extrem große Oberfläche. Ist natürlich ein Problem. Man hat versucht, es zunächst mal nachzumachen. Nanohaare genommen, die haben sehr schnell einen Verklumpungseffekt gezeigt, weil wir natürlich hier extrem große Oberflächen haben, die aneinander haften. Wir sehen schon, wie die Natur das beim Gecko gelöst hat. Hier haben wir so eine Art Teller an den Enden dieser Nanohaare. Das sind wie so Abstandshalter und die verhindern, dass die Haare miteinander verkleben, in Anführungszeichen, sie adherieren nicht mehr miteinander. Und wenn man dieses Prinzip genau verstanden hat, kam man auch wieder von einer baden-württembergischen Firma umgesetzt, von der Firma Binder, ein sogenanntes Gecko-Nanoplast, also ein wiederverwendbares Klebeband herstellen. Es klebt nicht, sondern es haftet. So schauen diese Strukturen aus. Sie haben vielleicht solche Gecko-Tapes schon mal gesehen. Das ist wie ein Klebstreifen, den Sie eben mehrfach irgendwo hin heften können, wieder wegziehen bis zu 1000 Mal. Solange die Struktur nicht verschmutzt, funktioniert das. Wenn Sie das natürlich in Mehl eintunken, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Das war jetzt die Reise durch die Klassiker der Bionik. Also Gecko-Tape ist auf dem Markt, die Lotusfarbe ist auf dem Markt, die Haifisch Anzüge sind auf dem Markt, die Nilpferd-Sonnencreme noch nicht. Also wenn junge Forscher hier sind, machen Sie sich auf. Sie können wie Bill Gates ein Garagenunternehmen aufmachen, müssen halt schauen, dass es in der Garage dem Nilpferd gut geht. Aber im Prinzip ist es kein Problem. Man kann also wirklich von den Tieren lernen. Und jetzt möchte ich Ihnen im Rest des Vortrags zeigen, was es denn hier mit diesen Damen aus meinem Labor auf sich hat und warum ich die mitgebracht habe. Wir haben uns für die Materialien, die von Spinnen produziert werden, interessiert und das Hauptmaterial, das so eine Spinne produziert, ist die sogenannte Spinnenseide. Und jetzt schauen wir uns einfach mal hier Spinnen an. Sie sehen hier eine Wespenspinne und wir werden diesen Prozess noch genauer uns anschauen. Sie sehen schon, sie benutzt die Beine, um die Fäden aus dem Hinterleib zu ziehen und das machen alle Spinnen relativ ähnlich. Sie können auch Gravitation nutzen, um den Faden herauszuziehen. Das ist eine sehr wichtige Beobachtung. Da würde ich Sie bitten, sich diese einfach zu merken. Das ist also anscheinend schon mal wichtig, diesen Faden herauszuziehen. Und dann gibt es Künstler unter den Spinnen. Die Elli wäre so eine Künstlerin, eine sogenannte Radnetzspinne, die in der Lage ist, Netze zu bauen, die mechanisch extrem belastbar sind. Diese Netze möchte ich Ihnen noch ein bisschen genauer vorstellen, jetzt nicht mit der Elli. Elli ist eine goldene Radnetzspinne aus Australien. Wir arbeiten hauptsächlich mit der heimischen Gartenkreuzspinne, die Sie alle wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Und mit Hilfe dieser Gartenkreuzspinne möchte ich Ihnen mal diese Faszination der Spinnenseide ein bisschen näher bringen. Denn so ein Netz ist nicht aus einem Material aufgebaut. Das können Sie nachher gerne auch mal testen. Wenn Sie hier hingehen, können Sie gerne mal ein bisschen zupfen. Und Sie können gerne mal schauen, ob es hier vielleicht Unterschiede gibt. Elli wird Ihnen nichts tun, die ist eine sehr brave Spinne. Im Gegensatz zu Miss Moneypenny, das ist unsere Tarantel, die ist sehr aggressiv, deswegen ist die auch abgeklebt. Die hat nämlich so viel Kraft in den Beinen, dass sie locker den Deckel hochheben kann. Zurück zum Netz. Wenn wir uns so ein Netz genauer anschauen, dann stellen wir fest, in so einem Netz werden 5 verschiedene Seidenarten verarbeitet. Also das heißt, Spinnenseide ist nicht gleich Spinnenseide, das ist wie bei Kunststoff oder Plastik. Plastik ist nicht gleich Plastik. Es gibt also verschiedenste Materialien, die hier verarbeitet werden. Ein Material nutzt die Spinne, um die Rahmenbefestigung oder den Rahmen und die Speichen dieser Netze aufzubauen. Ein zweites Material nutzt sie, um die Fangspirale, also das eigentliche Sprungtuch, wenn man es so nennen möchte, von diesen Netzen aufzubauen. Wenn Sie dieses Sprungtuch, diese Fangspirale anfassen, werden Sie feststellen, die ist klebrig. Wird immer gefragt, ja, die Fäden, die sind doch klebrig. Nun, das liegt daran, dass die Spinne nachträglich einen Klebstoff aufbringt, die sogenannte Aggregatseide. Aber das macht sie nur auf diesem Fangnetz. Das macht sie nicht auf der Rahmenbefestigung. Und das ist immer so eine ganz beliebte Frage in diesen Naturquiz-Sendungen. Warum klebt die Spinne nicht im eigenen Netz? Nun, das ist sehr einfach. Sie weiß, wo der Kleber ist und da läuft sie nicht hin. Sie bewegt sich einfach hier auf ihren Rahmenkonstruktionen und da ist kein Kleber vorhanden. Sie baut sich hier auch in die Fangspirale selber noch so eine Verstärkerspirale. Das dient ein bisschen der Netzverstärkung. Und auch diese Fäden kann sie nutzen, um sich drauf zu bewegen, wenn sie also wirklich mal hier mitten rein muss. Das heißt, die Spinne weiß sehr genau, obwohl sie kein Gehirn hat und kein zentrales Nervensystem, welche Seide sie wo verbaut hat. Dann gibt es noch eine Art Zement, um dieses Netz zu befestigen. Und dann gibt es noch weitere Seidenarten, um zum Beispiel Beute zu verpacken oder hier zum Beispiel die Eier zu verpacken. Was ist jetzt an diesen Spinnennetzen so besonders? Nun, mechanisch belastbar. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es schon mal angesprochen. Sie können also hier gerne mit den Fingern in diese Fäden gehen. Ein einzelner Faden hat einen Durchmesser von 3 Mikrometer, also 3000stel Millimeter. Und der reißt eigentlich sehr, sehr spät. Also wenn eine Fliege oder eine Hummel in so ein Netz fliegt, da passiert gar nichts. Bei diesen Radnetzspinnen können es sogar kleinere Vögel sein. Das Netz wird dabei nicht zerstört. Also eine extreme Belastbarkeit, die dieses Material sehr spannend machen. Sie sehen, wie belastbar das ist. Das sind Ureinwohner aus Polynesien, die Netze in einen Kescher einwickeln und dann mit diesen Netzen Fische fangen gehen. Eine weitere interessante Beobachtung, und dafür habe ich hier Miss Moneypenny mitgebracht, ist, dass Spinnenseide bakteriostatisch ist. Was heißt bakteriostatisch? Bakteriostatisch heißt, auf den Spinnenfasern können keine Bakterien oder Pilze wachsen. Und eindrucksvoll zeigen, dass diese Taranteln, denn die kleiden ihre Höhlen, in denen sie leben, oder ihre Baumhöhlen, mit Seidenteppichen aus, um ein keimfreies Zuhause zu haben. Das sind auch sogenannte Fressteppiche, auf denen die Nahrung verpackt wird oder eben gefressen wird. Man weiß seit dem frühen Griechenland, Aristoteles war der Erste, der es ca. 320, 25 vor Christus beschrieben hat, dass sich Spinnennetze auch eignen als Wundauflagen, denn sie wirken entzündungshemmend, wundheilungsfördernd und sie lösen keine Allergien aus. Also medizintechnisch ist dieses Material auch hochinteressant und ich zeige Ihnen nachher ein paar Anwendungen, die sich daraus vielleicht ableiten lassen. Aber anfangen möchte ich mit der Mechanik und mit dieser Belastbarkeit. Und um Ihnen das noch ein bisschen näher zu bringen, habe ich jetzt hier mal die Spinnenseide mit ihrer Belastbarkeit. Belastbarkeit heißt Energie pro Volumen, die der Faden aufnehmen kann, bevor er reißt, verglichen mit 3 sehr bekannten und sehr stabilen Fasern. Das sind Carbonfasern, das ist Kevlar 49. Kevlar ist eine Faser, die in der Raumfahrt verwendet wird und zum Beispiel auch in kugelsicheren Westen eingesetzt wird. Oder Nylon 66. Das ist die stabilste oder das ist die belastbarste von Menschen gemachte Faser. Sie sehen, wir enden hier so bei Werten zwischen 80 und 100 Megajoule pro Kubikmeter. Und bei der Spinnenseide ist hier noch lange nicht Schluss. Spinnenseidenfasern sind viel belastbarer als jedes von Menschen, aber auch als jedes andere natürliche Material. Es sind die belastbarsten Fasermaterialien, die es momentan auf der Erde gibt. Wenn man jetzt so ein Material hätte, mit dieser Mechanik und dann eventuell auch noch diese tollen Eigenschaften wie Bakteriostatik, also keimfrei, wundheilungsfördernd. Dann kann man sich viele, viele Anwendungen vorstellen, vom Paragleiter angefangen über chirurgisches Nahtmaterial, Wundverbände bis hin zu Schutzkleidung. Airbags würden sich natürlich auch anbieten, die mechanische Aufnahme, Spezialseile. Ich werde immer wieder von Kletterern gefragt, die Huberburm kenne ich sehr gut, Alexander Huber. Ich möchte der Erste sein, der ein Kletterseil aus Spinnenseide hat, habe ich ihm versprochen. Kann ich schon machen, es gibt noch keins. Und man kann aber natürlich auch in Richtung der Textilveredelung gehen, denn die Seide hat natürlich auch noch andere Eigenschaften, die wir schätzen an Textilseide. Ein kurzes Wort zu Textilseide. Wir schätzen sie, weil die Seide glänzt, weil sie einen guten Griff hat, eine gute Haptik. Sie ist weich, seidenweich. Diese Seide wird von Seidenraupen produziert. Das sind Insekten. Insekten kann man von Spinnen einfach unterscheiden, indem man zum Beispiel die Beinchen zählt. Wir können hier bei Miss Moneypenny die Beine zählen und stellen fest, sie hat 8 Beine. Das hier vorne sind keine Beine, das sind Taster. Also sie hat 8 Beine. Insekten haben 6 Beine. Mit den Beinen kann man sie manchmal ein bisschen schwer tun, denn so Spinnen können ihre Beine auch durchaus abwerfen oder sie haben eben irgendwelche Fühler, die man vielleicht missverständlicherweise noch mit reinrechnet. Man kann auch einfach die Körperteile zählen. Auch sehr einfach, die Spinne hat 2 Körperteile. Den vorderen, da sind so die Kauwerkzeuge und das hintere, das ist im Endeffekt die Seidenproduktionsstätte. Also Spinnen haben 2 Körperteile. Insekten haben immer 3 Körperteile. 3 Segmente. Es gibt noch weitere Gliedertiere, das sind die Krebse und Krabben, auch einfach zu unterscheiden, die haben nämlich 10 Beine und ein Körperteil. Ja, also Krabben, ein Körperteil, 10 Beine, Spinnen, 2 Körperteile, 8 Beine und die Insekten, 3 Körperteile, 6 Beine. Sehr einfach. Also die Seide, die wir in Textilien haben, kommt von Insekten, von einem kleinen Schmetterling, der Raupe von diesem Schmetterling. Und der Unterschied zur Spinnenseide ist klein, aber doch mit großer Bedeutung. Dieser Schmetterling, diese Raupe, benötigt die Seide nur zum Verpacken und zum Schutz vor der Umwelt, während er sich transformiert, während er aus der Raupe in den Schmetterling sich verwandelt. Es muss keine mechanische Stabilität vorhanden sein. Diese Seidenraupenseide bewegt sich ungefähr in der Kategorie von Nylon. Und dieser Kokon muss gut verklebt sein. Und dieser Kleber, den diese Seidenraupe benutzt, der ist extrem allergen. Das heißt, der eignet sich genau nicht für medizintechnische Anwendungen. Das sind so die größten Unterschiede. Zurück zur Spinnenseide. Die ist nicht allergen, die ist sogenannt hypoallergen, löst also keine Allergien aus, ist mechanisch sehr stabil, weil sie optimiert wurde für den Beutefang. Die Frage ist, wenn dieses Material jetzt so toll ist, warum nutzt es niemand? Und die zweite Frage, wie kann man es herstellen? Denn das könnte vielleicht miteinander zusammenhängen, dass dieses Naturmaterial nicht so richtig den Einsatz findet. Und jetzt kommen wir zur Bionik und ich wurde vorhin gefragt, was haben denn die Tiere hier mit Bionik zu tun? Nun, das möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten zeigen. Wir haben versucht zu verstehen, wie denn diese Tiere Spinnenseide produzieren und dann mit diesem Gelernten versucht, Spinnenseide nachzubauen. Nun, man könnte natürlich zunächst mal hergehen und sagen, wenn das bei der Seidenraupe so einfach ist, die Seide zu gewinnen, in China macht man das im großen Stil, sodass wir relativ kostengünstig Seidenartikel kaufen können. Warum mache ich das nicht bei der Spinne? Nun, das hat einen kleinen Haken. Spinnen sind in der Regel Kannibalen. Und es ist nicht von ungefähr, dass hier immer nur ein Tier ist. Wenn wir nämlich ein zweites Tier dazusetzen würden, dann würden die sich ziemlich schnell auffressen. Das heißt, sie können Spinnen nicht im großen Stil züchten. Das ist schon mal ein großes Problem. Das zweite Problem ist, dass die Seide ein etwas komplexes, eigentlich einfaches, aber doch komplexes Material ist. Es ist nämlich, ich vergleiche es mal mit Lego, wie ein großer Lego-Turm, der aus immer gleichfarbigen Steinen aufgebaut ist. Und jetzt machen Sie mal diesen Lego-Turm kaputt. Sagen Sie mal, wir haben 500 rote Steine und jetzt sollen Sie danach sagen, welcher rote Stein denn wo in dem Turm war. Sie haben keine Chance. Genauso ist es hier mit der Spinnenseide. Es ist sehr schwierig, diesen Aufbau der Seidenmoleküle zu untersuchen. Und genauso schwierig ist es, diese Seide nachzubauen. Was man machen kann, und seit den 1980er Jahren wird es sehr häufig gemacht, zum Beispiel humanes Insulin wird mittlerweile mit Hilfe von Bakterien hergestellt. Also Diabetiker, die heutzutage Insulin spritzen. Früher hat man dazu Insulin von Schweinen verwendet, da gab es Komplikationen, Nebenreaktionen. Heutzutage kriegt man menschliches Insulin, das aber von Bakterien hergestellt wird. Wie macht man das? Man nimmt die Erbinformation des Insulins, baut diese in Bakterien ein und die Bakterien produzieren dann das Insulin. Dasselbe könnte man jetzt hier mit der Spinnenseide machen, aber wir haben ein Problem. Die Genstruktur, wie schon erwähnt, ist etwas außergewöhnlich. Wir haben lauter identische Bausteine, die hintereinander sind. Und damit kann ein Bakterium nichts anfangen. Das denkt sich, was sollen jetzt hier 500 rote Bausteine? Da kann ich auch 450 wegnehmen. Das heißt, die Erbinformation der Spinne, wenn man die in ein Bakterium einbaut, dann fängt das Bakterium an, diese Erbinformation immer kleiner zu machen. Das heißt, es funktioniert nicht. Da haben sich viele auch die Zähne ausgebissen. Was wir gemacht haben, wir haben im Endeffekt jetzt neue Lego-Designs entwickelt. Und zwar in einer Art und Weise, dass das Bakterium, wir haben sozusagen das Bakterium im übertragenen Sinne farbenblind gemacht. Wir haben zwar lauter rote Bausteine genommen, aber das Bakterium hat sie nicht mehr als rot erkannt. Und damit hat das Bakterium nicht mehr das als Wiederholungseinheiten gesehen, sondern dachte, ach, da kommt immer was Neues. Und so konnten wir Bakterien dazu bringen, diese Spinnenseidenmoleküle herzustellen. Das Ganze läuft in sogenannten Bioreaktoren, das kann man auch im großen Stil machen, zeige ich Ihnen gleich, wie das aussieht. Und dann muss man nur noch die Seide von den ganzen bakteriellen Bestandteilen abtrennen und dann kann ich mich um den nächsten Schritt kümmern. Und wie schon erwähnt, gibt es da viele Ansätze. Ein Chemie-Großkonzern hat ca. 1990 damit angefangen, die DuPont. Das waren die ersten, die Biotech-Seide hergestellt haben, aber die Fasern, die sie daraus gewonnen haben, die hatten nicht die Eigenschaften wie in der Natur. 10 Jahre später kam eine Firma groß raus, das war ein großer Hype und ist es nach wie vor zum Teil in manchen Medien. Die Firma Nexia aus Kanada hat es die Erbinformation der Spinnenseide in Ziegen eingebaut und dann die Spinnenseide in der Ziegenmilch produziert. Da gibt es 2 Probleme. Das eine ist, dass in der Ziegenmilch sich auch Proteine befinden und die ließen sich sehr schlecht abtrennen von der Spinnenseide. Und das hat dazu geführt, dass eben die Milchproteine, die Caseine, gemischt mit den Seidenproteinen in die Fasern umgesetzt wurden. Und auch hier war die Performance nicht besonders gut und die Firma hat es dann auch sein lassen. Die Ziegen gibt es jetzt nur noch im Museum. Wir, wie gesagt, haben vor circa 10 Jahren damit angefangen, das mit Bakterien zu versuchen. Damals war ich noch an der TU München und wir haben unsere ersten Patentanmeldungen getätigt. Seit 2007 bin ich in Bayreuth und 2008 habe ich dann zusammen mit meiner früheren Universität, mit der TU München, eine Firma gegründet, die Firma Emsilk. Und Emsilk war dann sozusagen in die Wiege gelegt, diesen Prozess in den Industriemaßstab zu erheben. Denn nur, dass etwas im Labor ganz gut funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es sich das auch dann kommerzialisieren lässt. 2011, Sie sehen, es hat also 3 Jahre gedauert, war das dann auch das erste Mal möglich, im Kilogrammmaßstab Seidenproteine herzustellen. Und 2013 war es uns dann auch geglückt, die erste biotechnologisch hergestellte Spinnenseidenfaser zu präsentieren, die naturidentische Belastbarkeit hat. Da habe ich Ihnen auch eine Rolle davon mitgebracht, die können Sie nachher gerne bewundern. Ich stelle sie schon mal raus. Nicht wundern, dass Sie die nicht abziehen können, das versucht nämlich jeder. Deswegen habe ich die auf der Rolle festgeklebt, sonst ist die nämlich gleich weg. So, wie sieht es also jetzt aus in einem Pilotmaßstab? Sie sehen jetzt hier mal einen 1000-Liter-Reaktor, das ist immer noch sehr klein, in dem also die Bakterien angezüchtet werden. Momentan läuft das Ganze bei Lohnherstellern in 120.000-Liter-Reaktoren, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das ist also so hoch wie ein einzelner Reaktor, ist so hoch wie ein 3-stöckiges Haus. In der Anlage laufen 27 von diesen Reaktoren nebeneinander. Das heißt, die Firma Emsilk kann im Tonnenmaßstab jetzt diese Seidenproteine herstellen. Die werden dann in solchen Fässern geliefert und man kann nach Herzenslust mit der Schaufel die Seidenproteine umschaufeln. Wie muss ich mir jetzt vorstellen, was für eine Konsistenz haben diese Moleküle, wenn sie aus den Bakterien kommen? Nun, zunächst sind sie gelöst in Wasser. Das Wasser wird dann abgedampft, das Ganze wird gefriertrocknet und dann ist das Ganze ein weißes Pulver, das ich mittlerweile nicht mehr mit mir führe und auch nicht mehr mit am Flughafen nehme. Das hat zu unangenehmen Befragungen geführt. Es ist Protein, aber sieht natürlich etwas verdächtig aus. Die große Frage ist jetzt, wie kann ich aus diesem Protein, aus den einzelnen Molekülen, einen Faden produzieren, beziehungsweise so ein Fadenbündel. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr wichtig ist in der Bionik, die Prozesse zu verstehen. Und es ist sehr, sehr wichtig, genau hinzugucken. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt hier sozusagen meinen schlechten Mitarbeiter mitgebracht, Spider-Man. Und Sie alle kennen vermutlich die Comics, die es gibt. Und Spider-Man wird ja durch den Biss einer Spinne mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Wir haben gerade gehört, prinzipiell ist es gar nicht so abwegig. Man kann also Erbinformationen von einem Organismus auf einen anderen übertragen. Vielleicht jetzt nicht durch einen Spiss, also probieren Sie nachher nicht, sich hier beißen zu lassen. Außer ein paar Schmerzen werden Sie nichts mitnehmen. Aber man kann Erbinformationen durchaus von der Spinne auf den Menschen übertragen, theoretisch. Das ist das eine. Aber was er jetzt mit dem Material macht, ist die andere Frage. Und wer schon mal so einen Spider-Man-Film gesehen hat, der sieht, dass er irgendwie Netze oder auch Faserbündel mit einer Handbewegung aus dem Handgelenk produziert. Und da gibt es auch verschiedene Gimmicks, die man kaufen kann. Also hier irgendwelche solche Schussapparate. So, er erinnert sich noch, wie das die Spinne macht. Ganz am Anfang haben wir den Film gesehen. Sie zeigen es schon, die zieht. Also irgendwas kann hier nicht klappen. Also so geht es nicht. Und ich kann Ihnen das an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, Spinnenseidenproteine haben ungefähr das Aussehen von ganz langen Spaghettis. Sie geben die Spaghetti in Salzwasser. Dadurch werden sie weich gekocht. Und jetzt versuchen Sie aus diesen Spaghetti ein Seil herzustellen für unsere Bergsteiger. Was müssen Sie zuerst machen? Sie müssen das Wasser entfernen. Gut, bei Spaghettis ist es einfach. Sie nehmen ein großes Sieb, Sie kippen einfach die Spaghettis rein. Das Sieb sollte nicht zu große und nicht zu kleine Poren haben. Wenn zu große Poren drin sind, gehen die Spaghetti durch. Wenn die Poren zu klein sind, dann wird das Wasser nicht effizient rausgehen. Das ist also das erste Wichtige. So, und jetzt müssen Sie daraus einen Faden herstellen. A la Spider-Man, nehmen Sie die Spaghetti, wir machen das immer mit unseren Kindern in der Kinderuni, das ist ein Riesenspaß und eine Riesensauerei und Sie werfen die einfach an die Wand oder Sie nehmen eine Spaghetti-Zange und versuchen ein Ende von so einem Spaghetti zu ziehen und ziehen dann da dran. Und Sie werden feststellen, ähnlich wie vorhin bei den Nanohaaren erklärt, durch die große Oberfläche können die Spaghetti aneinander haften, Sie dürfen natürlich kein Öl und keine Butter reingeben, dann geht es nicht mehr. Und dann können Sie diese Spaghetti rausziehen und Sie können, wenn Sie das ganz geschickt machen, endlos Fäden produzieren. Also ein ganz einfaches, sage ich mal, Experiment, das man zu Hause machen kann. Ich sage den Kindern immer, schmeißt nicht in der Küche mit Spaghettis rum, das mögen die Eltern nicht so gerne. Bei uns in der Uni dürfen sie das. Also so geht es nicht. Wie macht es die Spinne? So sieht es annähernd in der Spinne aus. Die Spinne produziert die Seiden in einer Drüse. Und zwar hat sie für jede dieser einzelnen Arten, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, also bis zu 7 verschiedenen Seidenarten, hat sie eigenständige Drüsen. Deswegen ist auch dieser Hinterleib hier so groß. Da sind also ganz viele verschiedene Seidendrüsen drin. Und die Spinne kann die individuell abrufen. Die Proteine, die sie dazu herstellt, werden dann hier im sogenannten Drüsensack gespeichert, in einer Salzlake, so könnte man das nennen. Und das ist der Schritt, den wir quasi jetzt bionisch mit den Bakterien gelöst haben. Wir haben im Endeffekt jetzt erstmal diese Moleküle analysiert, wie sehen sie aus, und dann haben wir sie nachgemacht, dass sie funktionell genauso arbeiten wie die Spinnenseidenmoleküle der Spinne. Und jetzt kam eigentlich die größte Bionik-Nuss, die wir lösen mussten. Wie kann ich jetzt aus dieser Salzlake heraus einen Faden herstellen? Wie gesagt, ich habe hier am Schluss den Zug. Das heißt also, ich brauche hier Mechanik. Dadurch habe ich hier sogenannte Elongationskräfte. Hier fließt das System. Die Spaghettis richten sich aus. Aber davor muss irgendwie das Wasser weg und das macht die Spinne chemisch. Sie salzt diese Moleküle aus. Und zwar gibt es verschiedene Salze. Es gibt sogenannte einsalzende Salze. Kochsalz führt dazu, dass Moleküle gut in Lösung gehen. Es gibt aber andere Salze, zum Beispiel Phosphate, die führen dazu, dass Moleküle aus der Lösung ausfallen. Man nennt es Aussalzen. Das ist eine Beobachtung, die 1902 von einem Herrn Hoffmeister gemacht wurde, also ein alter Chemiker, der hat da mit Eierproteinen, also mit dem Eiweiß von dem Ei rumgespielt. Können Sie zu Hause auch mal machen, schlagen Sie ein Ei auf und geben verschiedene Salze dazu, also Kochsalz und vielleicht, wenn Sie andere Salze haben, und schauen mal, Calcium zum Beispiel oder Magnesium und schauen, was mit dem Eiweiß passiert. Das hat er auch gemacht und da gibt es die sogenannte Hoffmeister-Reihe. Die Spinne kannte jetzt Herrn Hoffmeister nicht, aber die Spinne war schon 450 Millionen Jahre vor Herrn Hoffmeister da und hat sich dieses Phänomen zunutze gemacht. Sie salzt einfach die Seidenproteine aus. Das Natriumchlorid wird einfach zurückgewonnen und dann hier dem System wieder zugeführt. Und durch dieses Aussalzen trennt sich jetzt das Lösungsmittel, das Wasser, von den Seidenproteinen. Und das Wasser kann ich jetzt hier einfach über die Wand dieses Spinnkanals, wie bei so einem Sieb, absaugen. Dann geht das Wasser auch nicht verloren. Und diese feste Masse wird jetzt durch den Zug ausgerichtet und dann härtet die Faser hier hinten aus. Wir schauen uns das, was wir am Anfang schon mal gesehen haben, hier nochmal in Vergrößerung an. Das ist eine Radnetzspinne von den Philippinen, die macht es auch ganz ansprechend. Hier hinten sieht man die sogenannten Spinnwarzen, das ist also das Teil, an dem die Seide rauskommt und Sie sehen, die Seide wird abgezogen. Und das ist jetzt Bionik pur, wenn man das nachmachen möchte. Man muss also jetzt dieses Prinzip nachempfinden. Wir haben also die Seidenlösung, die haben wir biotechnologisch hergestellt und jetzt müssen wir das weitere Prozedere der Spinne 1:1 nachbauen. Die Spinne hat einen Muskel, wir nehmen eine Zahnringpumpe, wir pumpen diese Lösung jetzt in eine Diffusionseinheit. Das ist also ein poröser Kanal, der es uns erlaubt, hier die Salze rein und raus zu pumpen. Und damit wird hier auch, wenn ich hier eine sogenannte hygroskopische Umgebung habe, also eine wasseranziehende Umgebung, das Wasser dem System entzogen. Und dann kann ich hinten mit einer Walze den Faden abziehen und Sie sehen, die Fäden schauen sehr ordentlich aus und zu unserer Überraschung hatten sie auch die Ausmaße wie die natürlichen Fasern. Ich sagte ja vorhin so circa 3 Mikrometer, also 0,003 Millimeter. Natürlich ist das jetzt erstmal noch ein Zu-Fuß-Experiment. Das Ganze kann man dann skalieren, man kann es automatisieren, hier mit Robotern. Man kann natürlich parallelisieren, verschiedenste Spinnelemente nebeneinander setzen. Wichtig ist, dass wir hier ein Monofilament herstellen. Multifilamente kann die Spinne auch ganz schlecht. Deswegen, wenn man diese bionische Faser herstellt, dann muss man schon ein bisschen an dem Prinzip bleiben. Und ich habe erwähnt, 2013 ist es uns dann wirklich geglückt, diese Eigenschaft, diese mechanische Eigenschaft der Faser nachzuempfinden. Und die Firma hat dem Ganzen dann den Namen BioSteel gegeben und das hat für mich sehr spaßige Begebenheiten ergeben, denn eine Woche nach der Pressekonferenz, die wir damals mit dem bayerischen Wirtschaftsminister veranstaltet haben, habe ich einen Anruf bekommen von der Deutschen Schweißer Gesellschaft, die mich zu einem Vortrag einladen wollten. Und ich habe ihnen versucht zu erklären, dass es mit BioSteel nichts mit Schweißen wird, denn es ist eine Proteinfaser. Aber gut, sie haben mich trotzdem eingeladen und ich konnte ihnen dann so ein bisschen erzählen, wie wir eben BioSteel herstellen und wie wir jetzt dabei sind, Anwendungen zu suchen. Wir können zum Beispiel kleine Netze bauen, das ist aber sehr mühselig und die Fliegen, naja, können wir zumindest verfüttern an die Spinnen, aber für eine Industrieapplikation ist das eher nichts. Oder wir können à la Spider-Man natürlich Züge einfangen, das ist in Deutschland auch nicht unbedingt ein Highlight, die Bahnfahrer streiken so häufig, dass die Züge eher selber Spinnennetze ansetzen. Also das heißt, der Spider-Man-Ansatz ist nichts. Also was wir momentan machen ist, wir stellen Gewebe her, die wir jetzt zusammen mit verschiedenen Industriepartnern testen auf die Einsatzfähigkeit. Da geht es um Outdoor- und Sporttextilien, die im Equipment, aber auch in der Kleidung eingesetzt werden. Und nachher werde ich Ihnen auch ein Beispiel aus dem Textil noch zeigen. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir viele der Eigenschaften, die ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass wir die gar nicht in Faserform per se brauchen. Denn die Fasern, die vereinen ja alles, die Mechanik und die Bakteriostatik und so weiter und so fort. Was wäre, wenn wir nur einzelne dieser Eigenschaften brauchen? Denn in der Natur ist es häufig so, dass wir Multifunktionswerkstoffe haben. Wir brauchen vielleicht in der Anwendung gar nicht Multifunktion. Und so haben wir versucht, ob wir Spinnenseidenproteine nicht auch anders verarbeiten können. Und in der Tat können wir neben den Fäden auch Schäume herstellen oder Folien, kleine Kügelchen, Fließstoffe, Hydrogele, Mikrokapseln. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen, was man damit anstellen kann, zum Beispiel mit einem Fließstoff. Fließstoffe zeichnen sich dadurch aus, dass wir sehr kleine Faserdurchmesser haben. Und was wir mal gemacht haben, wir haben jetzt mit einer Technik, die sich Elektrospinnen nennt, also in einem elektrischen Feld, Fasern hergestellt, die nur 80 Nanometer dünn sind. Was kann man mit solchen Fasern machen? Sie sehen schon, man kann ein Netz spinnen in einem größeren Fließstoff, hier aus Polyester, geht auch aus Polypropylen. Und das sind in der Regel Fließstoffe, wie sie in herkömmlich kommerziellen Staubsaugerbeuteln eingesetzt werden. Und wenn Sie diesen Staubsaugerbeutel anfassen, wenn Sie feststellen, der ist sehr dick, das können Sie nachher gerne machen, denn darin sind 55 Gramm von einem Meltblown, also einem Fließstoff, der über ein Schmelzspinnverfahren hergestellt ist, verarbeitet. Und Sie brauchen diese 55 Gramm, um mit diesem Beutel effizient Feinstaub filtern zu können. Das ist nämlich eine der Hauptaufgaben des Staubsaugerbeutels. Das Problem ist, dass dieses Meltblown Faserdurchmesser von 50, 60 Mikrometer hat. Das heißt, um hier eine effiziente Feinstaubfiltration im Nanometerbereich hinzubekommen, müssen Sie sehr viele von diesen Lagen übereinander legen. Dadurch wird der Beutel so dick. Dadurch brauchen Sie so viel Material, aber das hat auch einen Nachteil, durch so einen Beutel kann sehr wenig Luft durch. Sie brauchen also viel Energie, um Luft durch diesen Beutel zu saugen. Die Idee war, können wir jetzt möglicherweise diesen Feinstaubfilter einfach durch so ein Nanospinnennetz ersetzen und damit den Filter eventuell dünner machen und besser luftdurchgängig. Das haben wir zusammen mit Bosch Siemens Haushaltsgeräte und der Firma Sandler gemacht. Wir haben also den klassischen Staubsaugerbeutel, einen mehrlagigen Aufbau nachempfunden und wir haben jetzt hier nur diesen Feinstaubfilter entfernt und ihn ersetzt durch einen Seidenfließstoff. Ich habe Ihnen hier mal so einen Seidenfließstoff mitgebracht. Hier drin sind ungefähr 0,25 Gramm. Das würde für 2,5 Filterbeutel reichen. Können Sie nachher mal sich angucken. Also ein ganz fluffiges Gebilde, das mechanisch natürlich nicht besonders stabil ist, aber das kann man hier einfach auf die Innenseite der Außenhaut des Staubsaugerbeutels aufbringen. Dann kann man das Ganze konfektionieren und ich habe Ihnen auch hier so einen Prototypen mitgebracht und Sie können dann einfach hier mal die Dicke gegen die Dicke dieses kommerziellen Staubsaugerbeutels testen. Wichtig ist jetzt natürlich, dass er auch funktioniert. Das haben wir natürlich gemacht, in Abhängigkeit von der abgelegten Seidenmenge. Und Sie sehen hier, ab 130 Milligramm, also 0,13 Gramm pro Quadratmeter, haben wir eine Filterleistung bei Partikeln bis 300 Nanometer, die im Bereich des kommerziellen Staubfilters liegen. Nur mit dem Unterschied, dass hier mehrere hundert Liter mehr Luft durchgehen durch den Staubsaugerbeutel mit Spinnenseide und dadurch weniger Energie verbraucht wird und dadurch der Staubsaugerbeutel erstens mal längerlebig ist. Sie sehen hier nach einem Standardtest, dass der immer noch nicht zumacht und der Staubsauger weniger Strom braucht. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Denn die EU hat vorgegeben, dass Staubsauger ab dem Jahr 2017 nur noch 900 Watt Ausgangsleistung haben dürfen. Wenn Sie bei sich zu Hause gucken, haben Sie wahrscheinlich noch über 1000 Watt. Das wird es bald nicht mehr auf dem Markt geben. Und eine Möglichkeit wäre eben, die Filterleistung und die Luftdurchlässigkeit der Filter zu verbessern. Und wir haben das ausgerechnet, ca. 300 Watt Energie können Sie sparen, wenn Sie einen handelsüblichen Staubsauger mit so einem Staubsaugerbeutel ausrüsten. Gut. Aber man braucht wirklich gar nicht die Faser. Man kann natürlich bestehende Textilien auch ausrüsten. Und das möchte ich Ihnen an diesem Beispiel mal zeigen. Wir haben also hier handelsübliche Textilstoffe genommen und mit Spinnenseide beschichtet. Ich sage Ihnen gleich auch warum. Das heißt, wir geben eine Spinnenlösung hier in einen Vorratsbehälter. Und dieser Vorratsbehälter, der ist mit Hochdruckluftdüsen und einem Propeller versehen. Das heißt, mit Hilfe von diesem Vorratsbehälter mit den ganzen Ingredienzien können wir einen Schaum produzieren, der hier auf einer Gummimatte abgelegt wird. Und diese Gummimatte wird jetzt hier durchgefahren durch diese Maschine und oben drüber wird das Textil gefahren über so eine Walze. Diese Walze, das ist eine Vakuumtrommel, die saugt jetzt, die hat einen Unterdruck im Inneren, die saugt jetzt quasi durch das Textil den Schaum durch. Der Schaum kommt also von oben, hier wäre das Textil dazwischen, geht durch diese Trommel nach innen, die Flüssigkeit kann abgesaugt werden, das heißt also die Spinnenseide wird recycelt, geht zurück in den Vorratsbehälter und das Textil wird jetzt hier hinten erstmal verstreckt und dann hier in eine Trockenkammer gefahren. Was man damit machen kann, man kann jetzt hier sehr effizient mit wenig Materialaufwand bestehende Textilien homogen beschichten und dadurch kriegt man schon mal einen sehr guten Griff. Man kriegt jetzt so eine Art Seidengefühl auf das Textil. Und es ist ja auch eine Seidenschicht drauf, aber die ist sehr, sehr dünn. Jetzt muss man schauen, ob diese Seidenbeschichtung denn auch was bringt und wichtig für unseren Kunden in diesem Fall war, dass wir die Reibfestigkeit verbessern. Und wie kann man Reibfestigkeit testen? Man nimmt jetzt zunächst mal ein Garn von seinem Textil und das wird hier über so eine Trommel gelegt, auf dem ein Standardgewebe sitzt. Das könnte zum Beispiel ein Jeansstoff sein und das könnte jetzt simulieren, wie unsere Hose auf diesem Möbelstück zum Beispiel reibt. Und dann wird einfach der Faden immer rauf und runter gezogen. Hier wird nach oben, nach unten das Ganze bewegt und dann schaut man sich diese Fasern danach an. So sieht das Ganze aus, wenn man eine Naturfaser, wie zum Beispiel Baumwolle, nimmt in diesen Reibetest. Und so sieht das Ganze aus, nachdem man es mit Spinnenseide beschichtet hat. Sie sehen schon, es gibt sehr viel weniger Flusen. Das heißt, die Spinnenseide aufgrund ihrer mechanischen Stabilität ist in der Lage, diese Fasern schon mal zu stabilisieren und wir reduzieren die Fusselbildung um ca. 20%. Jetzt kann man das noch anders machen, man kann richtige Scheuertests machen, sogenannte Abrasionstests. Und hier ist bei Möbelstoffen zum Beispiel die Knötchenbildung, das sogenannte Pilling von Bedeutung. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass sich dann auf Textilien, wenn Sie viel reiben, Knötchen bilden. Bei Wolle ist das natürlich ganz stark ausgeprägt, bei Synthetikfasern sieht man sowas eher nicht. Ich habe einen Textilstoff genommen, der mit 4 unterschiedlichen Geschwindigkeiten bearbeitet wurde, also hier, das sind 500 Umdrehungen in der Minute, 1000, 2000 und 5000 Umdrehungen. Sie sehen schon, je stärker man dreht, desto stärker wird natürlich das Pilling, also die Knötchenbildung. Und dann haben wir hier 2-mal diesen Textilstoff beschichtet mit unterschiedlichen Mengen von Spinnenseide. Hier brauchen wir jetzt natürlich mehr als beim Filter. Hier haben wir also 2,6 Gramm pro Quadratmeter oder 4,1 Gramm pro Quadratmeter Spinnenseide aufgebracht. Aber Sie sehen schon, bei allen Tests steigt jetzt hier die Stabilität des Textils, was sich dadurch auszeigt, dass es weniger Pilling gibt. Und zum Teil können wir hier eine oder sogar 2 Stufen den Textilstoff, also hier von Orange nach Grün, verbessern. Und das ist jetzt natürlich für den Textilhersteller sehr, sehr interessant, denn er kann jetzt hier auch Stoffe verwenden, die er eigentlich sonst nicht verkaufen könnte. Besonders im Naturfaserbereich gibt es eben häufig Probleme, dass die Stoffe nicht besonders stabil sind, dass sie eben zur Knötchenbildung neigen, Wolle, Baumwolle und so weiter. Und durch Beschichtung mit der Spinnenseide kann ich zum einen den Griff, eventuell auch die Optik, den Seidenglanz, aber auch hier dieses Pillingverhalten entscheidend verbessern. Und ich brauche kein Seidentextil, es reicht also eine Beschichtung der vorhandenen Textilien. Ich kann also beschichten. Beschichten kann ich, wie gesagt, mit dem Schaum. Man kann aber natürlich auch Folien daraus herstellen und mit diesen Folien kann man einiges anstellen. Atmungsaktive Membranen herstellen für Textilien zum Beispiel oder Wundverschlusssysteme, also Pflaster. Werde ich heute nicht drüber sprechen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe mal in den Körper rein. Unser Ziel war es, Implantate zu beschichten und ich habe Ihnen dann auch ein Implantat mitgebracht. Wenn ich jetzt irgendetwas in den Körper bringe, muss ich erstmal die Sicherheit garantieren. Das heißt, ich muss erstmal schauen, was macht dieses Material im Körper. Das hat man mit der Biotech-Spinnenseide gemacht. Mal festgestellt, es gibt keine Antikörperantwort, also keine Immunreaktion. Das ist auch die Erklärung, warum es keine Allergien gibt. Es gibt keine Antikörper gegen Spinnenseide. Dann ist es natürlich nicht toxisch, die Haut und die Augen dürfen nicht irritiert werden, es darf nicht zu Erbgutveränderungen kommen, die Haut darf auch nicht sensibilisieren. Und das sind wichtige Voraussetzungen, wenn man so etwas auf den Markt bringen möchte, beziehungsweise in den Körper. Wir haben uns dafür entschieden, mit diesem Material Implantate zu beschichten, und zwar Implantate aus Silikon, weil Silikonoberflächen im Körper immer als fremd erkannt werden, aber es eine große Industrie gibt, die mit Silikonen sehr viel Geld verdient, aber natürlich auch immer wieder schlechte Presse erzeugt, weil es natürlich auch, sage ich mal, nicht so gewissenhafte Hersteller gibt. Also Silikonoberflächen sind grundsätzlich als fremd im Körper erkannt. Das liegt daran, weil die Oberfläche des Silikons ein perfekter Untergrund sind für körpereigene Zellen, und zwar Zellen, die Bindegewebe produzieren. Und dieses Bindegewebswachstum hört normalerweise im gesunden Körper irgendwann auf, besonders in gestressten Körpern. Also stellen Sie sich vor, eine Krebspatientin nach Brustamputation, die vielleicht auch noch Chemotherapie durchläuft, die hat ein niedriges Immunsystem, die ist natürlich gestresst und dort stoppt jetzt dieses Bindegewebswachstum nicht. Das heißt, es fängt an, sich eine Kapsel zu bilden um dieses Implantat. Und wenn sich jetzt auch noch Bakterien unter dieser Kapsel befinden, dann kann sich die Kapsel entzünden. Und das ist dann ein Effekt, den man als Kapselfibrose bezeichnet. Und das heißt dann auch, dass das Implantat wieder entnommen werden muss. Was passiert jetzt, wenn ich Spinnenseide auf so eine Oberfläche gebe? Nun, zum einen haben wir mal uns angesehen, was machen denn die Zellen, die dieses Bindegewebe herstellen? Und hier sehen Sie schon, normalerweise wachsen diese Zellen auf der Kontrolle sehr gut. So nach 2 Tagen fangen die an zu wachsen und sie bilden dann einen sogenannten Zellrasen. Diese Zellen, die nennt man auch Fibroblasten. Das sind so die ersten Zellen, die in Kontakt mit so einem Implantat geraten. Und hier sehen Sie, was auf dem Seidenfilm passiert. Da wachsen die gar nicht. Die machen solche Klümpchen und die kann man einfach wieder abwaschen. Die Zellen mögen die Oberfläche nicht. Und das hat uns bewogen, diese Silikonimplantate einfach durch eine Tauchbeschichtung in ein Spinnenseidenbad mit einem dünnen Film zu beschichten. Der Film hat ungefähr 1 Mikrometer Durchmesser. Und dann haben wir das Ganze erst im Labor getestet. Später gingen wir dann ins Tier. Hier sehen Sie Rattenexperimente. Das sind Silikonimplantate ohne Beschichtung. Eine dicke Kapsel bildet sich. Bei den Ratten ist es egal. Die bilden in der Regel keine Entzündungen aus. Die sind relativ resistent gegen alle möglichen Infektionen. Aber man sieht hier schon einen deutlichen Unterschied. Die seidenbeschichteten Implantate zeigen ein dünnes Häutchen, keine Kapsel. Und das hat uns bewogen, das Ganze weiter zu verfolgen. Und wir kamen zu dem Schluss und die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Beschichtung so eines Implantats, also hier haben wir jetzt mal artifiziell eine Seite nicht beschichtet, die zweite mit der Seide beschichtet, dass diese Beschichtung dazu führt, dass weniger Zellen auf der Oberfläche binden, dadurch weniger Bindegewebe gebildet wird. Das führt dazu, dass wir keine Kapsel ausbilden und Miss Moneypenny habe ich ja mitgebracht, weil sie so besonders bakteriostatische Seide macht. Hier sind auch keine Keime, das ist keimfrei. Und dadurch haben wir hier auch ein reduziertes Infektionsrisiko und momentan wird das Ganze in Menschen getestet und Mitte nächsten Jahres werden diese klinischen Versuche abgeschlossen sein und dann werden wir sehen, ob das Material auf den Markt kommt. Letztes Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte und damit komme ich jetzt zu Produkten, die auf dem Markt sich schon befinden. Wir sind immer noch beim Material Spinnenseide. Jetzt verarbeiten wir das Ganze in ein Gel. Gele kennen Sie aus der Kosmetik. Ich habe Ihnen auch welche mitgebracht, die Sie nachher gerne probieren dürfen. Die schwarzen sind für die Herren, die bunten sind für die Damen. Um genauer zu sein, for tough girls, für die aktive Frau. Und tough heißt auf Deutsch belastbar, also es ist eine Anspielung auf die Mechanik. Eigentlich sollen diese Gele die Haut befeuchten und eine Art Barriereschicht bilden. Das eignet sich auch für medizintechnische Produkte, zum Beispiel für Neurodermitiker oder für Diabetespatienten, die also mit trockener Haut zu kämpfen haben, die rissig wird, in die Bakterien eindringen und die dann Entzündungen auslösen. Und genau das verhindert die Seide. Sie macht also eine Barriereschicht, ähnlich wie bei einem Implantat, einen Film, einen seidenweichen Film, der befeuchtet die Haut, verhindert, dass die Bakterien eindringen. Das können Sie auch schon kaufen. Das hier sind also Produkte, die wir hergestellt haben. Die können Sie nicht mehr kaufen. Die sind ausverkauft, aber es gibt Produkte zu kaufen. Hier zum Beispiel von der Schweizer Firma Spider's Hilk Serum oder, finde ich sehr witzig, ein koreanisches Produkt. Da geht es also um Gesichtshygiene. Wo erst die Nase entfettet wird, dann wird sie gereinigt und am Schluss kommt der Seidenfilm drauf, um sie zu schützen. Und ganz neu, das gibt es auch für Pferde, wenn Sie also ein Pferd mit einem Pferdeexzem zu Hause haben, wird das momentan auch angeboten, sowohl als Gel als auch als Spray. Sie sehen also, das Material, weil es natürlich jetzt in ausreichenden Mengen hergestellt werden kann und weil es die nötigen Pflegeeffekte zeigt, kann eingesetzt werden in aller Weltsprodukte. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben in den letzten 5 Minuten. So, wo soll denn die Reise hingehen? Was würden wir gern jetzt mit diesem Material anfangen? Und so der letzte Schrei ist, Spinnenseide jetzt in dreidimensionale Strukturen zu drucken. Wie kommen wir auf die Idee, jetzt Seide zu drucken? Nun, wir haben festgestellt, als wir hier mit diesen Kosmetika rumgespielt haben, dass die Seide eine ganz interessante Eigenschaft hat. Die verhält sich nämlich ähnlich wie Zahnpasta. Und das nutzt übrigens auch die Spinne. Wenn Sie die Zahnpastatube nicht drücken, dann bleibt Ihre Zahnpasta, auch wenn Sie den Deckel aufschreiben, schön in der Tube. Sobald Sie mechanischen Druck ausüben, dann wird die Zahnpasta anfangen zu fließen. Dasselbe nutzt die Spinne. Ich habe Ihnen ja vorhin gezeigt, sie hat einen Muskel, mit dem sie die Vorratsflüssigkeit oder das Gel in den Spinnkanal drückt. Dadurch fließt dieses Gel und dadurch kann die Spinne dann aussalzen und dann hinten den Faden herstellen. Und genau das wollen wir jetzt hier auch nutzen. Wir wollen ein Gel herstellen, geben das in den Drucker, drucken dann eine dreidimensionale Struktur und dann wollen wir Zellen drauf besiedeln. Und das können wir machen, indem wir in die Seide bestimmte Festhaltepunkte mit einbauen. Sie haben ja gesehen, eigentlich wachsen Zellen nicht auf der Oberfläche. Wir können aber unsere Seide etwas verändern und dann wird sie eine interessante Oberfläche. Und das nennt man Geweberegeneration. Und das möchte ich Ihnen hier mal zeigen, dass man wirklich Spinnenseide drucken kann. Das ist jetzt hier in Echtzeit. Und Sie sehen, das geht ziemlich flott und es verfestigt sich sofort wieder. Also wie eben die Zahnpasta. Und Sie können sofort die nächste Schicht draufdrucken. Wer erkennt denn hier, was das werden könnte? Ein bisschen dunkel, jetzt wird es ein bisschen besser. Jetzt haben wir hier mal den Film schnell vorgespult. Insgesamt dauert es nur ein paar Minuten. Also das Ganze wurde ein Ohr aus Spinnenseide. Sie können natürlich alles Mögliche drucken. Wir haben also schon Spinnen gedruckt und wir haben Tintenfische gedruckt. So, was macht die Sache jetzt so spannend? Bis jetzt ist es noch nicht spannend, denn das ist Geweberegeneration, wie sie ganz klassisch bekannt ist. Und man hat immer ein Problem, nämlich dass die Zellen auch wirklich dann in so einer mehrschichtigen Struktur wirklich an Ort und Stelle kommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen Haut regenerieren. Die Haut hat 3 verschiedene Schichten. Wie kriegen Sie die Zellen von der obersten in die unterste Schicht? Das klappt nicht immer. Deswegen kam uns die Idee, wir könnten das Ganze doch mischen. Wir mischen jetzt das Seidengel mit den Zellen und wir verdrucken beides gemeinsam. Das hat auch zu einem neuen Begriff geführt, den nennt man Biofabrikation. Und mit dieser Biofabrikation kann ich jetzt, hier haben wir so einen Stern aus Seide gedruckt und hier sind die Zellen drin. Und jeder grüne Punkt steht für eine lebende Zelle und jeder rote Punkt für eine tote. Und Sie sehen, hier gibt es ein paar wenige rote Punkte. Das hier ist der Rand von der Seide, die sich auch mit dem roten Farbstoff färbt. Aber die meisten der Zellen, 97% der Zellen, haben diesen Druckprozess überstanden. Und das war eigentlich eine große Sensation, denn normalerweise, wenn Sie eine Zelle in so einen Drucker geben, dann ist die danach zerquetscht. Aber die Seide schützt die Zellen und damit wollen wir jetzt eben zum Beispiel Hautersatzmaterialien drucken. Ein anderes Projekt zielt hin, einen Herzmuskel zu drucken. Nach Herzinfarkt können die Herzmuskelzellen das Gewebe nicht regenerieren. Die Idee ist, wir drucken einfach einen neuen Muskel mit den Zellen an Ort und Stelle. Denn das Problem der Herzmuskelzellen ist, sie können nicht wandern. Das heißt, die bleiben immer dort sitzen, wo man sie hinsetzt. Also hier ein idealer Ansatz. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich möchte Ihnen nur mit auf den Nachhauseweg geben, dass wir in der Natur, und ich habe jetzt nur über Spinnen gesprochen, viele, viele faszinierende Materialien haben. Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit Miesmuscheln, mit Insekten wie die Florfliege und damit einen ganzen Blumenstrauß an Materialien und Materialanwendungen erzielen können. Das möchte ich Ihnen mitgeben. Ich möchte mich natürlich bedanken bei meinen Mitarbeitern. Das ist mein Team momentan, bestehend aus Biologen, Chemikern, Ingenieuren, eine bunte Mischung. Manchmal komme ich mir vor wie beim Turmbau zu Babel, denn die verstehen sich manchmal gar nicht, was nicht nur daran liegt, dass sie aus aller Welt sind. Wir sprechen alle Englisch, aber auch die Hintergründe eines Biologen und eines Ingenieurs sind doch etwas anders. Einige Firmen habe ich erwähnt, die Firma Emsig ist die Spinnenseidenfirma, Bosch Siemens Hausgeräte, Sandler ist ein Filterhersteller, natürlich auch den Drittmittelgebern, ehemaligen Mitarbeitern und natürlich auch befreundeten und zusammenarbeitenden Arbeitsgruppen. Und damit möchte ich schließen. Ich möchte aber mir noch erlauben, wenn Sie sich jetzt weiter für Bionik interessieren, Ihnen noch ein paar Hinweise zu geben. Ich möchte Ihnen jetzt so ein paar Tipps auf den Weg mitgeben, wie Sie hier im süddeutschen Raum noch Bionik-Aktivitäten, wenn Sie sich dafür interessieren, identifizieren können. Also hier in Baden-Württemberg, initiiert aus Freiburg vom lieben Kollegen Thomas Speck, gibt es das Bionik-Netzwerk Biomimetics in Baden-Württemberg, den Bionik-Blog. Schauen Sie mal rein, www.bionik-blog.de. Mit Thomas Speck zusammen haben wir unter anderem auch einen bionischen Lehrpfad entwickelt, den es an vielen Standorten in Deutschland mittlerweile gibt. In Hessen, auch nicht weit, gibt es das bionik-hessen.de-Netzwerk. Das richtet sich in erster Linie an Unternehmen. Da geht es also wirklich darum, was können Unternehmen denn mit Bionik alles anfangen. Auch in Bayern gibt es ein Unternehmernetzwerk, das heißt bionik.de. Also hier sind Firmen zusammengeschlossen, die sich eben mit Bionik beschäftigen. Wenn Sie mehr privat und mal mit Ihren Kindern sich mit Bionik auseinandersetzen, fahren Sie nach Nürnberg. Im Nürnberger Zoo haben wir seit 2014 das Bionikum. Sie können auch da auf die Homepage gehen mit einer Dauerausstellung. Da können Sie übrigens auch die Schwestern von Elli bewundern. Wir haben also Spinnen dort. Wir haben auch einen Badmintonschläger mit Spinnenseide bespannt. Dort können Sie Badminton spielen und sehen, dass das Netz fast unkaputtbar ist. Aber Sie sehen auch viele, viele andere bionische Beispiele im Bionikum. Und Sie können danach durch den Tierpark gehen und Sie finden dann auch im Tierpark immer wieder die Querverweise zur Bionik, zum Beispiel bei den Geparden mit den Tatzen und so weiter, wie die gut bremsen können. Und nicht zuletzt möchte ich natürlich auf das deutschlandweite Bionik-Netzwerk, das Biocon, hinweisen, in dem alle Bionikforscher Deutschlands vereint sind. So. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.